Wir schreiben das Jahr 2005. Oasis hatte sich weder aufgelöst noch wiedervereint. Das iPhone war maximal eine grobe Idee in der Schublade von Steve Jobs und Angela Merkel wird erste Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland.
Ja, Herr Präsident, ich nehme die Wahl an.
2005 ist zudem das Jahr, in dem ein Zoobesuch die Welt irgendwie verändert. Der Zoobesucher ist Javed Karim, der Gründer von YouTube. Im allerersten öffentlich verfügbaren YouTube-Video mit dem Titel Me at the Zoo ist Karim vor einem Elefantengehege zu sehen. Und es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass dieses allererste YouTube-Video mit dem Satz von Karim endet und das ist so ziemlich alles, was man sagen kann. Denn es gab so viel mehr zu sagen.
Hello everybody, my name is Bandy. Welcome back to the channel.
Was ist schneller, ein Gepard oder eines der schnellsten Autos der Welt?
Herzlich willkommen.
Hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video.
Maybe you're wondering why is he wearing that cool hat?
Come in.
Thank you so much for fitting a 73 question interview into your busy schedule.
Created something really special.
Herzlich willkommen zu diesem neuen Video.
Ja, es ist wieder Zeit für so ein Video.
Schon ein Jahr später, 2006, kauft Google die Plattform. In den folgenden Jahren wird YouTube zu einer der wichtigsten Digitalplattformen der Welt. Ist Stand 2024, nach Facebook, die zweitgrößte Social-Media-Plattform und ist in den letzten 20 Jahren zum vielleicht größten Nährboden für unzählige Phänomene, Hypes, Ideen, Skandale und Diskussionen geworden. Und nicht nur das. YouTube wird zum Sprungbrett in die Berühmtheit. Eine neue Generation von MedienmacherInnen bahnt sich ihren Weg in die digitale Welt und in die Öffentlichkeit. Doch neben YouTubes Verantwortung für Karrieren, die mal aus Nischen erwachsen, mal raketenartig nach oben und mal fahrstuhlartig rauf und wieder nach unten gehen, ist ein Teil der YouTube-Story auch ein großes Problem unserer Zeit. Die Macht von digitalen Plattformen. Denn während YouTuberInnen mittlerweile eine etablierte Größe der Medienwelt sind, ist ihr Erfolg, so wie der aller CreatorInnen, egal auf welcher großen Plattform, stark abhängig von der Ausrichtung der Plattform. Zwar haben die Plattformen ihre Beliebtheit vor allem durch die CreatorInnen, dennoch sind Meta und TikTok diejenigen, die bestimmen, wie, wann und womit Menschen Reichweite und Geld generieren. Um die Macht der Plattform, um eine beispielhafte YouTube-Karriere und um das Aufbäumen gegen Monopole für nachhaltige Karrieren im Internet. Darum geht es jetzt. Das ist der Republikast. Mein Name ist Jonas Ross und du hörst die zweite Staffel dieses Podcasts mit dem Titel Generation XYZ. Unter diesem Motto fand 2025 die Republika in Berlin statt. Und in diesem Podcast spreche ich mit einigen Menschen, die auf den vielen Bühnen, in unzähligen Gesprächen und mit ihrem Wissen und ihrer Meinung auf der Republika die Themen unserer Zeit verhandelt haben. Und dabei geht es eben auch immer um das Motto Generation XYZ. Versetzen wir uns nochmal kurz zurück. diesmal ins Jahr 2006. YouTube wurde letztes Jahr gegründet und schon von Google aufgekauft. Unter dem Motto Broadcast Yourself ermutigt YouTube Menschen dazu, ihr Leben in Videos auf der Plattform zu teilen. Es war das Versprechen einer demokratisierten Medienwelt, in der jeder einzig durch die Überzeugung mit den eigenen Inhalten Reichweite gewinnen konnte. Die Zeit der YouTuberInnen hat begonnen. Und einer von ihnen ist dieser Mann.
YOLO. Sagt man das überhaupt noch heutzutage?
Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Ich habe das aber auch noch nie gesagt. Deswegen,
ich schon. Ja? Wir haben, damals war das vielleicht sogar noch cool, als Waititi haben wir sogar das Buch YOLO, so ein Quatschbuch, haben wir sogar rausgebracht. Also.
Das ist Oğuz Yılmaz. Und man kann sagen, er ist ein fester Bestandteil der deutschen YouTube-Landschaft und ein Pionier in der digitalen Medienwelt. Als Mitbegründer von Waititi, dem einst erfolgreichsten YouTube-Kanal Deutschlands mit über 3 Millionen AbonnentInnen, hat er die Bildschirme von Millionen YouTube-NutzerInnen erobert, ausverkaufte Konzerte gespielt und 2014 ein Echo gewonnen. Doch 2015 löst Waititi sich auf. Und Yılmaz verfolgt einen neuen Weg, möchte den Wandel der Medienbranche aus einer anderen Perspektive prägen. Oğuz Yılmaz gründet das Talentmanagement Yılmaz Hummel mit. Er will eine Plattform für erfolgreiche und aufstrebende Talente bieten und möchte seine Erfahrung mit einer neuen Generation YouTuberInnen teilen. Und er widmet sich einem Thema, das in den letzten Jahren zu einem großen Problem sozialer Plattformen geworden ist. Die wachsende, monopolistische Macht dieser Plattform.
Und das ist so einfach krass, wenn man jetzt auch eigentlich zurückguckt, wieso man das überhaupt Facebook, Meta einfach so durchgehen lassen hat. Also dass man einfach sagt, ja, ihr dürft einen Service aufbauen und dann freuen wir uns, wenn ihr das natürlich nutzt, wenn ihr da auch quasi kommerziell das auch nutzt und das aufbaut und das einbindet. Und dann nehmen wir euch aber einfach das alles wieder weg. Wir ändern den Algorithmus, wir ändern das alles über Nacht. Wir verzerren auch den Wettbewerb komplett dadurch, dass man das alles so durchgehen lassen hat. Wieso? Wo sind die ganzen Leute, die sich darüber aufregen mit Reichweite?
Das sagt Oğuz auf einem der 3 Bühnengespräche, an denen er auf der Republika 2025 teilgenommen hat. Mit Sorge blickt er auf die zunehmende Entmachtung von CreatorInnen und Agenturen. Und dem will er etwas entgegensetzen.
Am Ende profitiert der eine Autor, die eine Autorin von diesem einen Buch, was ihr kauft, so viel mehr, als wenn ihr dann in der Timeline, also am meisten schadet ihr oder tretet ihr irgendwie auch Meta-Kohlen in den Hintern, wenn ihr nach dem bewussten Konsum wirklich gelesen, was auch immer ihr geguckt habt von den Leuten, die ihr unterstützen wollt, danach weglegen, dieses Rumgescrolle. Davon profitieren nur die.
Um CreatorInnen, die den Plattformen ja mit ihren Videos letztlich die Inhalte liefern, wieder mehr Macht zu geben, braucht es einen Zusammenschluss. Auch zwischen den Generationen. Und über all das und vieles mehr habe auch ich mit Oğuz gesprochen. Über die Bedeutung einer nachhaltigen Karriere für junge Talente, über den Einfluss der Plattform auf die Gesellschaft und CreatorInnen und über den Traum von demokratischeren sozialen Netzwerken. Los geht's. Lieber Oğuz, herzlich willkommen im Republikast. Schön, dass du da bist.
Ja, danke, dass wir uns hier in diesem gemütlichen Zimmer treffen und ein bisschen quatschen.
Ja, Improvisation ist eine Kunst. Das haben wir, glaube ich, gemeistert. Das erste YouTube-Video ist vor ziemlich genau 20 Jahren, ich glaube im April 2005 hochgeladen worden. Wann hast du dein erstes YouTube-Video geguckt? Weißt du das noch? Und weißt du noch, welches es war?
Ich glaube, das wurde ich noch nie gefragt. Deswegen hatte ich dann auch, oder habe ich keine Antwort parat, weil es war es sicher 2006, 5, ja. 6 rum, so ganz am Anfang. Das war ja noch die Zeit, ich glaube nämlich Videos, die ich im Kopf habe, da hat man sich die dann ja auch als Datei bei ICQ einfach rumgeschickt. Erst dann wurde das ja, war ja dann irgendwann more convenient, dass man das nicht mehr runterladen und das Lord of the Weed und so, dass man die runterladen und weiterschicken musste, sondern man konnte einfach den Link dazu weiterschicken. Also, aber das war so, oder irgendwelche Bruce Lee Videos, die aber so funny, so auf Deutsch neu synchronisiert wurden, so bescheuert. Das waren so Videos, die hatte ich dann ja, entweder auf meiner Festplatte oder auf YouTube, so die ersten Videos, die ich mich verliebt habe in Online-Videos.
Sehr romantisch. Du warst ja selbst, kann man sagen, ein ziemlich entscheidender Teil der deutschen YouTube-Szene oder der deutschen YouTube-Landschaft. Dann hast du irgendwann die Entscheidung getroffen, du wechselst quasi die Seiten, du gehst hinter die Kamera. Hast aber auch mal gesagt, dass dich diese ganzen Zahlen und die ganzen Mechanismen von diesen Plattformen nach wie vor tierisch interessiert haben und dass das auch eine Motivation war, hinter der Kamera aktiv zu werden. Wie würdest du sagen, hat sich YouTube in den letzten 20 Jahren verändert?
Das Ding ist wirklich, YouTube ist auch da nochmal in einer besonderen Position gegenüber Instagram und Co., weil wenn du Zahlen magst und wenn du gerne Statistiken dir anguckst und da dann auch daraus Schlüsse ziehst, dann was anpasst und dann auch irgendwie Selbstwirksamkeit dadurch erfährst, dass du dann den Erfolg siehst, dann ist YouTube da wirklich einfach damals schon krass gewesen und revolutionär. Und jetzt ist das immer und immer besser geworden, also was man da auch von YouTube an Analysen bekommt, wo ich mich auch immer noch beruflich auch immer damit befasse und auch damals das geliebt habe. Wir haben ja auf dem Dorf gewohnt, also deswegen bin ich auch in den ersten Videos bin ich mit drin. Ja. Da kann ich ja nicht einfach die 14 Kilometer mal eben rüberfahren. Da fährt kein Bus und nichts. Aber
ist heute wahrscheinlich
nicht
anders.
Nee, es gibt immer noch keinen Linienbus oder so. Aber mit dem Internet. Ich hatte nämlich in diesem Gebiet, wo wir dann gewohnt haben, im Dorf, da hatte ich schon DSL 16.000.
Ah, ja.
Und Philipp hatte selber DSL 2.000 nur. Und das heißt, ich konnte dann übers Internet nochmal versuchen und dann mit dem Forum und Sachen irgendwie anzutreiben, soweit es auch geht. Und als dann eben immer mehr Statistiken auf YouTube kamen und dieses YouTube-Studio, dass du eben wirklich sehen kannst, aha, so viele gucken das und an der Stelle schalten die dann ab. Also man muss nicht erst senden, dann eine Marktanalyse und irgendwie Befragung machen, sondern du kannst eben live, also relativ live Sachen analysieren, sofort anpassen und wenn du dann eben auch merkst, es wirkt, es ist das nächste Video hat dann wirklich mehr Klicks, weil du das gemacht hast, dann ist das einfach, macht auch Spaß und das passt auch einfach. Ich wäre auch gar nicht so super unkritisch, nur YouTube jetzt toll finden, da gibt es auch sehr viel, was man kritisieren muss, aber die Grundhaltung von YouTube, die war damals schon so und jetzt immer noch, wenn die Creator, wenn die Videos erstellen auf YouTube, wachsen, erfolgreicher werden und dann YouTube dementsprechend die Mittel zur Verfügung stellt, dass man immer besser analysieren kann, dann wächst YouTube mit und man verdient mehr, YouTube verdient mehr und die Strategie funktioniert und die hat sich nicht geändert in den 20 Jahren oder einfach vor allem ab 2009, 10, als es dann eben auch das Partnerprogramm und so, man konnte nicht ja von ganz von Anfang an Geld verdienen, aber dann so 2019 rum und bis jetzt, die Strategie ist immer noch gleich und das ist bei den anderen Plattformen eben nicht so und da würde ich sagen, das ist gleich geblieben. Was sich verändert hat, ist aber, das ist jetzt natürlich viel fragmentierter. Es gibt eben nicht mehr so, ich meine, wir waren dann die bekanntesten, die erfolgreichsten YouTuber in den 2010ern, 11, 12, 13, so in diesen Anfang 10er Jahren. Damals gab es aber auch einfach dann noch nicht so viele YouTuber oder hauptberufliche YouTuber. Und dann konnte man sagen, es gibt die YouTuber. Und wir waren dann überall das Erklären, was ist überhaupt YouTube. Jetzt gibt's so viele. Ich könnte dir gar nicht sagen, wer ist der erfolgreichste YouTuber gerade. In ihren Bereichen vielleicht einzeln, aber es gibt nicht mehr die einen.
Ja, das stimmt natürlich. Du hast gestern auf der Bühne auch gesprochen zu diesem Thema, dass zwischen den Generationen so eine andere Sozialisierung mit dem Internet. Und der Begriff, der da ja auch im Titel war, der hat mir sehr gut gefallen, dieses digitale Heimaten. Würdest du sagen, YouTube ist deine digitale Heimat? Weil mich hat es total zum Denken angeregt, was meine digitale Heimat ist.
Ich fand es auch echt interessant, weil wir haben ja auch beim Panel, was man sich auch nachträglich noch vollständig noch anhören, angucken sollte. Das ist ja das Coole an der Republika, dass das ja auch geht und nicht in der Paywall. Aber danke Republika. Das Ding ist, wenn man eigentlich die digitale Heimat, die ist ja eigentlich noch viel größer, weil das ist vielleicht, was uns die Plattformen verkaufen wollen. Mhm. Diese eine Pub ist das ganze Internet und alles da reinpacken und du darfst am liebsten auch gar nicht mehr raus, sondern es ist eigentlich viel größer und eigentlich ist es nur ein Pub-Meter und YouTube und eigentlich müssen wir das auch wieder vielleicht kleiner machen, als die uns das verkaufen wollen, damit die natürlich damit dann auch mehr Geld verdienen können, sondern eigentlich ist die digitale Heimat genauso wie die echte. Es gibt auch Parks, in denen man auch kostenlos sitzen darf. Es ist eben nicht so, dass man überall nur Pubs hat, die kosten. Das ist ja auch so ein Ding. Man muss überall Eintritt zahlen oder man muss bezahlen mit seinen Daten. Man muss irgendwie hinter Paywalls. So wie in der echten Heimat, in der echten Welt, sollte es eben auch kostenlose Orte geben. Es muss verschiedene geben und ich muss dann auch die ähnlichen, gleichen Rechte, die ich habe als Bürger, da genauso haben. Zum Beispiel hatten wir das nämlich auch, und das finde ich ja echt wichtig. Jetzt aktuell ist es ja so, in den Plattformen, wenn du in quasi den digitalen Pub reingehst und dann Freunde kennenlernst und dann werdet ihr vielleicht eine größere Freundesgruppe und so auch dort und dann entschießt ihr vielleicht weiterzuziehen in den nächsten Pub. Und das Meta und so sagen, ja nö, weil wenn ihr jetzt weitergehen wollt, dann erlauben wir euch nicht, dass ihr euch danach nochmal trefft. Und da würde man im echten Leben ja auch sagen, wie nehmt ihr euch das raus? Weil als wir reingekommen sind, habt ihr das nicht gesagt. Ihr habt uns doch reingelockt, kommt einfach rein, chillt. Und das sind ja soziale Netzwerke. Ja, das sind soziale Netzwerke, kommt rein. Und das Versprechen, diese Erwartungshaltung ist nicht mehr da. Und dass die einfach nachträglich irgendwie ganz schnell auf die Gesetze, auf die Regeln in diesem Pub das einfach draufgeschrieben haben. Ja, und ach ja, wenn ihr euch hier aber hier anfreundet, dürft ihr danach nichts mehr zu tun haben. Und dann halten die uns das, ja, aber das steht ja hier. Und die Gerichte irgendwie in Deutschland und in Europa haben einfach gesagt, ja, ist ja deren, die dürfen das. Wieso dürfen die nachträglich einfach Regeln ändern? Ich darf gefälligst, wenn ich gehe, meine Freunde, die ich da kennengelernt habe, auch mitnehmen. Das darf mir Meta ja nicht verbieten. Und deswegen alles, da bin ich dann im Detail gar nicht so drin, als was Fediverse und so betrifft. Und da super viel, sehr wichtige Arbeit. Ich hoffe, da passiert noch viel, dass wir da mehr machen können, dass wir uns in der digitalen Heimat, in der digitalen Welt, wie in der echten, dann auch bewegen können und die ähnlichen Rechte, Privilegien irgendwie dann auch mitnehmen können. Was eigentlich selbstverständlich sein sollte.
Ja, das müsste man, muss man sagen. Über dieses Verhältnis zwischen den NutzerInnen und den Plattformen kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Mittlerweile ist es ja so, das hast du vorhin auch schon angesprochen, die Akzeptanz für Menschen, die als Creator auf diesen Plattformen unterwegs sind, ist viel größer geworden. Die Bandbreite ist größer geworden und die Plattformen haben sich ja auch vergrößert. Und man muss sagen, jetzt kommt noch KI dazu, das befördert diese Entwicklung natürlich nochmal. Und im Prinzip ist es ja so, KI und auch die Plattform an sich fördern vor allem Kurzformate und so ein bisschen dieses Flüchtige. Es gewinnt das Flüchtige im Kampf um die Aufmerksamkeit. Wie beobachtest du diese Entwicklung? Und wir hatten ja gerade schon darüber gesprochen, wie sich YouTube zum Beispiel auch verändert hat. Die haben auch Shorts irgendwann eingeführt. Ja. Gewinnt das Kurzformat immer den Kampf um die Aufmerksamkeit?
Gute Frage. Die Plattformen und vor allem die davon auch am meisten profitieren, Meta, mit Instagram, mit Facebook und auch TikTok, die würden das gern so haben, dass wir alle nur kurz Inhalte machen und weil in deren Strategie geht das einfach nämlich auf, weil die wollen ja das, was wir aus dem klassischen Medien, dass es irgendwie diese paar Sender gibt und dann haben die auch mehr Macht, die da vielleicht auch konzentrieren können, dann verstreut oder ist es nicht so zerstreut auf ganz, ganz viele verschiedene Sender. Instagram will ja und TikTok will, dass wir uns ja eigentlich alle untereinander beefen, dass die sagen, ihr habt nicht alle unabhängige oder soweit es geht irgendwie auch eigene unabhängige Sender und steht gemeinsam in Wettbewerb. Das ist bei YouTube eher so, dass die eben sagen, bieten halt wirklich mehr diese Plattform und ihr habt eigene Kanäle. Bei TikTok ist es so, bei Instagram, Facebook im Endeffekt auch. Die sind keine Plattformen, weil wenn die eine Plattform wären und alle können sich irgendwie auch austoben oder irgendwie untereinander dann im Wettbewerb irgendwie auch stehen, das kann nicht funktionieren, weil die sind selbst Wettbewerber und nehmen den auf der Plattform, wollen die die Aufmerksamkeit oder die Reichweite auch wegnehmen, indem die auch immer wieder Sachen machen, die den Creatoren, die Leute, die Inhalte erstellen, die Reichweite wegnimmt. Das Ding ist, die machen ja wirklich selten neue Funktionen, neue Sachen, die den Leuten mehr gibt, sondern immer eher weniger dadurch, dass sich dann die User bei Instagram, es ist wirklich krass, da kommt ja immer wieder ein neues Feature, damit sich das schön verteilt, dass die Leute dann vielleicht ein bisschen Stories, aber die sollen auf jeden Fall nicht zu lang nur Stories, weil dann würden die ja zu viel auf diesen Creator, die sollen aber auch schön die Community, die Notes, und dann kann man bei den Notes Musik hören, dann kann man jetzt ja noch da in den Nachrichten, dann kann man noch die AI eingebunden, Hauptsache den Creatoren das versuchen auch zu entziehen, weil die natürlich dann auch diese in der, so die Balance, der, wer hat jetzt irgendwie auch die Macht vielleicht auch oder auch in der Verhandlungsposition dann gegenüber den Plattformen, wenn die natürlich am längeren Hebel sind, natürlich wollen die das und wenn man da kann auch Gegengewicht, die werden nicht freiwillig sagen, wir helfen jetzt Creatoren und wir geben euch Geld. Also das ist, weil mit den Kurzinhalten kann man einfach kein Geld verdienen, das war ja auch so ein bisschen die Frage und die es gibt auch so ein Interview, dass der Head of Instagram, der Mossery müsste er sein, ich weiß nicht, ob er noch Head of Instagram, aber der sagt sogar in so einem Interview, ganz nonchalant, sagt er einfach, ja, wir denken über so Bezahlmodelle, Revenue-Programme wie YouTube und so auch bei Instagram und so nach, aber ja, die finden einfach keine Möglichkeit, was halt für die wirtschaftlich Sinn ergibt. Und deswegen machen die es nicht, weil die haben das mal getestet, haben Creatoren halt Geld dafür gegeben, was die machen. Und dann haben die gemerkt, ja, aber die machen dann ja nicht viel mehr, als sie sowieso schon kostenlos machen. Ja, dann geben wir denen gar kein Geld. Mhm. Und wenn du da natürlich nichts dagegen stellst, dann werden die auch weiterhin von ihren Milliarden, die die an Gewinn dann ja auch schön ausschütten können, werden die auch nichts abgeben und sich schön weiter in so an dem kostenlosen Content der Creator, der JournalistIn, der Normalo-UserIn allen bedienen, ihre AI trainieren. Und wenn dann die Modelle so gut sind, werden die natürlich sehr wahrscheinlich weitermachen und dann eben auch in den organischen Inhalten und die Werbeinhalte eben auch alle AI generieren und sich dann noch mehr von den Werbegeldern, darum geht es ja am Ende.
Ja, klar.
Die wollen natürlich immer größeren Anteil vom Kuchen von den Werbegeldern haben und die werden nicht aufhören, wenn wir da nicht einschreiten.
Ich finde tatsächlich, das ist ja eine sehr widersprüchliche und sehr merkwürdige Erklärung, dass sie kein Modell finden, weil wenn man beispielsweise mal denkt an Spotify, die ja auch ein Modell fahren, indem sie Leute an ihre Plattform binden mit Exklusivinhalten beispielsweise, also die Möglichkeit gäbe es für Meta ja auch, weil Instagram und TikTok ja auf eine Art in Konkurrenz stehen, aber im Prinzip kommt ihnen ja auch zugute, dass die Generationennutzung auf verschiedenen Plattformen so unterschiedlich ist, dass sie halt wissen, dass diese Creator im Zweifel die Plattformen nicht verlassen werden und dass die Nutzer trotzdem da sind. Und am Ende muss man ja sagen, diese Diskussion über Teilhabe, also dass die Plattformen nur deswegen existieren, weil es diese Creator gibt, die gibt es ja wirklich gefühlt schon so lange, wie es die sozialen Plattformen gibt. Und gefühlt ist es ja aber so, dass speziell amerikanische Plattformen diese fehlende Teilhabe ja komplett ausnutzen können.
Ja, weil das eben, die wollen nicht in diese Abhängigkeit kommen. Die machen eben, solange man die auch nicht zwingt, werden die das auch nicht ändern. Weil, also es ist ein bisschen so abstrakt, aber was mir wirklich auch hilft, ist Instagram, also der Instagram-Feed, der algorithmisch zusammengesetzte, der hyperindividualisierte, weil ich habe keine Ahnung, was du eigentlich den ganzen Tag auf Instagram siehst. Wahrscheinlich was komplett anderes. Wir können auch über nichts reden. Wir sind, auch wenn wir ungefähr gleich alt, wir sehen wahrscheinlich komplett verschiedene Sachen. Und das ist ja auch das Ziel, alle komplett zu individualisieren, alle voneinander zu trennen, dass man ja auch über nichts reden kann. Dann können die uns Freunde verkaufen, die trainiert sind, die ganz komischerweise zufällig alles wissen über uns, mit uns reden können. Aber das ist Step 2. Aber Instagram, der Feed oder Insta, also das hilft mir, dass die nicht wie TV-Sender, und dann kannst du dir deinen eigenen irgendwie auch aussuchen, sondern es ist wie ein Magazin.
Ja.
Und da ist es ja auch so, dass Instagram das betreibt, also die machen das Magazin, statt dass es da klassisch einen Heftchef, Chefin irgendwie gibt, die irgendwie schon auch redaktionell das auch steuern,
kuratiert
behaupten
quasi.
Die, das macht ja der Algorithmus und die ganzen Algorithmen haben die aber selber gemacht. Also die haben das hinbekommen, dass die mit dieser komischen Ausrede, ja, aber das machen ja keine Menschen, die greifen ja nicht redaktionell ein, aber es machen Algorithmen, die nicht von anderen steuern, die ändern die teilweise über Nacht und ändern Funktionen und greifen meiner Meinung nach sehr wohl ins Programm ein. Die machen Programm und wie es bei einem Magazin, also eher wie so eine Klatschpresse, da ist es ja dann auch so, die ganzen Beiträge da drin, die sind so, die lassen ja eher die Leute sich darum kämpfen. Die wollen, dass die ganzen Z-Promis sich immer krassere Skandale ausdenken, irgendwas machen, damit die dann da landen. Die geben denen kein Geld, sondern die geben denen nur Reichweite, damit die dann sich selber vermarkten können. Aber die wollen denen ja kein Geld geben und immer diese, ja, immer ein bisschen füttern, aber immer auch mit ausgestrecktem Arm nicht zu viel Macht verschiedenen Z-Promis irgendwie auch geben, damit die dann von heute auf morgen, und vielleicht hast du dann den krassen Skandal, und so ist es bei Instagram eben auch, und dann hast du plötzlich irgendwie voll viel Views und dann am nächsten Tag entscheiden die einfach, obwohl es vielleicht exakt dasselbe Video eigentlich ist, das sieht jetzt heute niemand, aber der Algorithmus hat ja entschieden und deswegen sind die weiterhin eine Plattform und haften für nichts. Und das ist so dieses, wen, wieso kommen die da durch und so zu verarschen und so offensichtlich zu lügen eigentlich?
Das streift ja super viele Herausforderungen, vor denen auch Creator stehen. Und du hast ja bewusst dich dafür entschieden zu sagen, ihr seid zum Beispiel keine Agentur, sondern ihr wollt Vertreter sein. Ihr wollt euch darum kümmern, dass Creator eine nachhaltige Karriere aufbauen. Das ergibt für mich so ein bisschen zwei Fragen. Das eine ist, abgesehen von dem, was du auch schon angesprochen hast, vor welchen Herausforderungen stehen denn Creator heutzutage, wenn ich mir bedenke, dass ja auch die wirtschaftliche Gesamtsituation wahrscheinlich eine Rolle spielt für die, also dass einfach der Kuchen nicht mehr so billig verteilt wird, dass die Plattform mehr Kontrolle übernehmen. Und dann ist ja die Frage, wie baut man jetzt eine nachhaltige Karriere auf, weil das ist ja euer Ziel.
Also wir wollen als Management haben wir uns eben gesagt, wir nennen uns nicht Agentur, weil wir das Problem da sehen, dass wir für eine Seite arbeiten wollen, weil das ist dann vielleicht dann auch zu komplex oder zu sehr in der Materie drin, so, aber wir wollen nicht sowohl gleichzeitig mit den Creatoren arbeiten und die beraten, aber dann auch gleichzeitig auf der anderen Seite mit den Marken, und dann haben wir einen Interessenskonflikt und wissen nicht, alle irgendwie bezahlen es beide Seiten und jetzt für wen genau sind wir im Zweifel, und wir haben uns gesagt, wir entscheiden uns für Creator, dass wir eben auch im Zweifel uns bei Marken, bei anderen Ansprechpersonen auch mal unbeliebt machen können, wenn das aber die Interessen vertritt, und wir wollen the long game sehen, weil das, was nicht so viele andere machen, also auch da ein Gegenangebot auch zu bieten, weil wir vielleicht hilft da eben auch meine Perspektive, weil ich dann auch schon so lange dabei bin, weil ich dann auch das glaubwürdiger vielleicht sagen kann, vertrau mir, vertrau uns, wenn wir es richtig machen, dann kannst du das, was du machst, auch wirklich noch länger machen. Du musst nicht auch auf diese, weil dass sich Creator auf den verschiedenen Plattformen, vor allem eben mit Kurzinhalten, so massiv ja ausbrennen, weil die kommt ja auch dann davon, weil man halt sagt, ja, du musst halt unendlich viel, du musst jetzt ganz viel machen und so. Niemand niemand sagt das, dass du das musst. Das ist, weil die Plattformen ganz viel kostenlosen Content wollen, um ihre Modelle zu trainieren. Ja. Und so aus der Perspektive ergibt das Sinn, ja, für die Plattformen und für Instagram. Und ja, aber aus Creator-Perspektive, wenn du nicht irgendwie mit 20 einen Burnout haben willst, so wäre es schon gut, dir auch ein paar Beispiele an der klassischen, an der alten Welt auch mal ein bisschen zu nehmen, auch sich selber ein bisschen hinterfragen. Wir müssen dieses Spiel mit durchgedrücktem Gaspedal, wir müssen das nicht mitmachen. Und wir sehen, dass es dann eben auch klappt. Und es gibt uns dann auch wieder die Argumente zu sagen, hey, wir sehen, auch auf YouTube funktioniert das. Auch wenn man sagt, ja, man muss immer senden und dann kann man aber auch eine Staffel auf YouTube machen. Das funktioniert ja mittlerweile. Da macht man eine Sommerpause und dann kommst du wieder zurück und du kannst komischerweise immer noch davon leben. Es geht sogar weiter nach oben. Und also irgendwie scheint es zu funktionieren. Haben die uns angelogen? Wie da beraten das Gegenstück zu, hey, macht mal bitte so viel wie möglich und verbrennt eure Ideen. Das ist ja auch. Ja. Also auch aus einer künstlerischen Perspektive tut mir das ja auch voll leid, wenn ich sehe, jemand hat irgendwie anscheinend eine witzige Idee und macht nur 10 Sekunden Reel daraus und andere, 50 andere kopieren das auch 1:1 und ja, und das war's, eine Idee ist verbrannt und du hättest vielleicht sogar, wenn du das Handwerk und alles auch beherrschst, damit sogar vielleicht ein 20-Minuten-Sketch eigentlich sogar daraus machen können. Das ist doch super schade. So, und am Ende halt nur Meta oder hat nur TikTok davon profitiert? Die Kunst und so und du auch als Künstler, als Künstlerin nicht?
Ja, und dann kommt ja noch hinzu, dass durch so einen Generationenwechsel im Internet oder in der Internetnutzung ja auch der Anspruch an die Videos und an die Qualität der Inhalte natürlich auf eine Art sich auch verändert. Das heißt, wenn ein bestimmter Maßstab gesetzt ist an Videoqualität, dann wird das vielleicht sogar auch vorausgesetzt. Ich meine, das setzt die Leute ja im Zweifel auch unter Druck.
Ich bin mir nicht 1000% sicher. Ich meine, die Strategien, die Big Tech da haben, ganz genau kann man die ja dann auch nicht wissen. Aber man könnte ja auch sagen, vielleicht ist ja auch genau das, was die wollen, dass man sich an immer niedrigere und niedrigere technische Standards und so ja auch so gewöhnt, dass wenn die dann mit ihren noch nicht ganz perfekten AI-Videos kommen, man den Unterschied noch gar nicht so gut merkt und dann erst wieder nach und nach wir dann schon gar nicht mehr den Unterschied eben merken, wenn die dann schon auch besser geworden sind. Könnte man jetzt auch sagen, ob das Teil der Strategie ist, dass wir das geschulte Auge irgendwie auch alle verlieren und ja keiner mehr wirklich unterscheiden kann richtig, was jetzt überhaupt Kunst ist und nicht und was echt ist, sondern nur Meta und nur Big Tech entscheidet, was Kunst ist und nicht und was echt ist und nicht. Ich meine, in allen Richtungen wollen die natürlich dahin kommen. Die wollen ja an allen Entscheidungen oder die wollen ja die sein, die vorgeben, ich zeige dir jetzt Kunst und wenn ich das zeige und ich sage, das ist Kunst, dann wirst du auch, und da trainiere ich dich noch hin, dann wirst du auch denken, das ist Kunst.
Ja, klar. Ja, das stimmt.
Die wissen ja alles über uns.
Ja.
Und es gab ja dieses Ding, wenn man sich noch rechtzeitig aus opt-outet.
War ein also Riesenthema jetzt auf der Republika
die ganze Zeit. Das ist nämlich ganz normal. Also ich muss, obwohl ich, als ich reingekommen bin, als Normalo, stand das nirgends. Und weil die ein berechtigtes Interesse haben, muss ich jetzt mein ganzes Hab und Gut einfach denen schenken. Ja. Also nicht mal nur verkaufen, sondern ich muss es denen schenken. Ja. Also der Barbetreiber, der dann einfach sagt, ja, es ist mein berechtigtes, mein geschäftliches Interesse, dass ich jetzt all euer Hab und Gut einfach nehme. Ja. Gebt mal alles, was ihr in Hosentaschen habt, schenkt mir das. Und wir müssen sagen, ja. Und der Gesetzgeber sagt, ja, die haben ein berechtigtes geschäftliches Interesse.
Das ist echt Wahnsinn. Ja, das war wirklich so ein Ding. Ne? Das ist die letzten 3 Tage hier echt rumgeflogen, dass man rechtzeitig noch widersprechen soll, dass Meta die Daten nutzen darf, um die KI-Modelle zu trainieren. KI ist überhaupt ein gutes Stichwort, weil wir hatten jetzt über die Kurzformate gesprochen. Mhm. Dasselbe passiert ja aber auch im Werbebereich. Also die Kurzformate werden im Sekundentakt erstellt. Da kommt noch KI dazu. Das wird dann auch die Inhalte natürlich beeinflussen. Aber auch Werbung wird natürlich bei Meta voll automatisiert.
Ja, voll.
Da spielt KI natürlich auch eine Riesenrolle. Und was bedeutet das auch für eure Talents?
Also das ist nicht nur für unsere Talents, das ist für diese komplette Wertschöpfungskette. Deswegen wundert mich das dann ehrlich gesagt, dass da nicht ein viel größerer Skandal da ja auch ist. Also auch wirklich, ich finde, das ist auf so einem Level, da müsste eben wirklich auch die EU und auch Deutschland, aber auch wirklich auf EU-Ebene, wir müssen da massiv gegensteuern und dann irgendwie auch sagen, wir müssen nicht nur eigene so EU irgendwie öffentlich-rechtliche und so, aber auch dann unsere VermarkterInnen, europäische VermarkterInnen und so eine Agentur, die Szene irgendwie auch versuchen, mit finanziellen Mitteln zu unterstützen und da Hilfe zu leisten, weil was die ja vorhaben ist, weil ich weiß nicht, ob wenn man nicht so tief da drin ist und Meta-Anzeigenmanager und alles Mögliche, die können ja schon quasi ganz gut, wenn man dein Instagram-Reel, was du vielleicht von einer Agentur produzieren lassen hast oder da wurde eine Werbekampagne gemacht und dann wurde die konzipiert und dann hat also die Agentur, dann hat eine andere Produktionsfirma, hat dann diese verschiedenen Assets erstellt, dann werden die da hochgeladen bei Meta und bisher ist es ja dann so, die spielen das dann an diese Zielgruppen bestmöglich aus und dann bezahlt man halt so ein bisschen dafür. Und wenn die jetzt dann sagen, ja, liebe Werbetreibende, ihr könnt jetzt ganz easy, weil wir haben ja, wir sagen nicht, woher genau wir die Daten haben, zwinker, zwinker, von den Creatoren for free genommen und trainiert. Unsere AI-Modelle und sie sind jetzt so gut, wir können euch auf Knopfdruck komplett individualisiert, wir kennen ja eure Zielgruppe, für jede Person zu jedem Moment eine eigene, komplett spontan die perfekte Ad ausspielen, mit AI generiert. Das heißt, ich weiß ganz genau, dass wenn du auf dem Klo sitzt und du bist eine Person, du guckst und folgst ja eher InfluencerInnen, die so aussehen und solche Videos machen, dann spiele ich dir eine Ad aus von InfluencerInnen, die komischerweise ganz ähnlich, aber nicht die sind, denen du folgst, zwinker, zwinker. Und die Ad ist komischerweise genauso, dass ich die wirklich dann auch klicken werde. Die wissen ja alles über mich. Und ja, die kostet auch nur ein bisschen mehr als die Ads, die wir sowieso schon machen. Und guck mal, auf der Ad, die du gemacht hast, die wir Werbetreiben, da sind sogar ganz viele Kommentare von, das sind zufällig, die haben indische Namen und das sind aber keine Bots, die sind echt. Wir vertraut uns, das sind alles echte Kommentare drunter. Alle lieben eure Ad. Ja. So, gebt uns aber bitte das Geld, verzichtet auf Werbeagenturen, verzichtet auf Produktionsfirmen, verzichtet auf Creator von dieser ganzen Wertschöpfungskette. Statt uns 10% zu geben, 20%, gebt uns doch 80%, gebt uns 90% oder 100%. Und dahin geht's ja dann auch. Und das Ding ist, dadurch, dass jeder wahrscheinlich dann was komplett anderes sieht, kann sich ja auch dann, wie will man sich dann noch groß dagegen auch wehren, bekommt sowieso keiner mit, die Creator, die Person, deren Inhalte geklaut wurden und so. Ja, das ist sowieso irgendwie auch egal. Und das Ding ist, die Unternehmen, die werden ja happy gemacht, die verkaufen dann ihre Sachen und die werden dann natürlich weiterhin dann ihr Geld ausgeben, aber die dazwischen, und aus der ganzen Kreativ-Werbebranche, das finde ich nämlich so krass, dass dann auch PolitikerInnen das nicht auf dem Schirm haben, was da ja trotzdem, weil die Werbetreibenden, das Unternehmen A, was ein Produkt bewirbt, gibt weiterhin immer noch die 100 Euro aus. Da gehen aber jetzt eben 100 Euro nach Dublin oder wo auch immer, Meta oder Cayman Islands oder irgend so ein Scheiß. Ja. Und die 90 Euro, die vielleicht vorher bei deutschen Unternehmen, europäischen Unternehmen gelandet sind, dann wurden Gewerbesteuer gezahlt, die Kommunen, denen Geld fehlt und so, die haben, glaube ich, nicht auf dem Schirm, wie fucking viele Milliarden auch an Steuereinnahmen in den nächsten Jahren uns entgehen werden. Ja. Weil Zuckerberg macht ja nicht mal ein Geheimnis daraus. Der hat das sogar in so einem, ich glaube, Verge-Artikel, hat der es literally gesagt. Der will das. Der will das ganze Geld der Produktions-Werbe-Ding-Welt, der will das alles haben.
Ja. Es ist eine recht beängstigende Vorstellung eigentlich, weil wir ja auch so krass gebunden sind an diese Plattform, also unsere Kommunikation, unsere Abhängigkeit. Ich habe so oft dieses Gedankenmodell gehabt bei vielen Creatoren, weil es jetzt so Fälle gab, wo amerikanische Tech-Firmen quasi auf politische Anweisungen hin bestimmte Funktionen abgeschaltet haben und so. Ich habe mir gedacht, wenn jetzt in Euro, also wenn es jetzt eine Maßnahme gäbe, Instagram, Meta zu besteuern oder ihnen Einhalt zu gebieten und die Entscheidung ist halt, okay, wir verzichten jetzt auf den europäischen Markt, ist sehr unwahrscheinlich. Aber wie viele Menschen inzwischen abhängig davon sind, dass diese Plattformen einfach da sind und wie wir uns auch daran gewöhnt haben, dass sie da sind, Also es ist ja wie so eine, ja, wie so ein Stockholm-Syndrom, in dem wir stecken. Also wir wollen da sein, aber wir wollen es eigentlich nicht und wir würden es gern anders machen, aber es hängt nicht so richtig von uns ab. Was kann man denn tun? Weil es ist ein Kampf um unsere Aufmerksamkeit. Den müssten wir ja eigentlich gewinnen können, weil es unsere Aufmerksamkeit ist.
Genau. Es wird auf jeden Fall nicht einfach, weil wir das auch viel verpennt haben. Ich schließe mich jetzt nicht mal aus, weil ich war natürlich oder bin auch genauso Teil davon. Und ich glaube auch gar nicht, dass es ein ganz oder gar nicht, weil deswegen will ich ja auch dann dafür kämpfen. Ich glaube, es geht noch eine Welt, in der wir eben auch eine besser regulierte, ausbalanciertere digitale Welt auch hinbekommen. Was wir aber machen können, ist, da können wir wirklich alle damit anfangen, jederzeit nicht die Aufmerksamkeit, was du gemeint hast, so, das ist most valuable currency. Gebt das bewusster aus. Gebt eure, also das können Normalos sogar machen, aber auch wir als die in diesem Bereich unterwegs sind, vielleicht sogar noch mal mehr, die diese Currency bewusst ausgeben an Stellen, an denen dann Big Tech nicht direkt partizipiert, so altbacken und Ding, wie es dann auch klingt, so auf Live-Events von euren LieblingsschauspielerInnen oder Comedians und so von denen auch hingehen. Mhm. Es bringt denen so viel mehr auf verschiedenen Ebenen, dass ihr dahin geht, statt nochmal 2 mehr Instagram-Posts zu liken. Davon haben die bei weitem nicht so viel. Und ich glaube, das hat man entweder unterschätzt oder wurde natürlich krass dafür dann auch gearbeitet, dass man denkt, das reicht und ich kann meinen Lieblingscreator unterstützen, indem ich jetzt einfach dem nur folge, so, und man alles andere, physische, dass man das alles komplett ausblendet, so, also wirklich Geld, Aufmerksamkeit auch unabhängiger zu geben. Es hat auch viel mit, auch mit Symbolik zu tun, auch wenn du vielleicht nicht mal sofort den Newsletter von der anderen Person irgendwie auch liest, weil du siehst es auch auf Instagram, melde dich da trotzdem zumindest schon mal an und gib dem mal irgendwie doch eine Chance, weil das hat auf verschiedenen Ebenen, hilft das, weil das macht ja auch dann den Druck auf die Plattform. Die sind nicht per se die Guten, die sind auch nicht der Teufel höchstpersönlich, aber wenn wir denen ja alles durchgehen lassen, tendieren die eben eher dazu, die wirtschaftlichen Interessen der Aktionäre mehr zu bevorzugen. Ja. Und vielleicht kann eben unser Angebot dann eben auch mit einem Verband dann auch ein Gegengewicht sein, wenn wir sagen, wir vertreten eben die, deren Inhalte ihr noch kostenlos alle, um eure Modelle zu trainieren, braucht.
Ja.
Und wo wir dann eben auch vielleicht der Politik gegenüber auch nochmal ein anderes Gewicht haben können, weil es um Geld und Steuern geht. Ich glaube, das mögen die auch.
Ja, das ist ein super wichtiger Punkt, weil
Datenschutz ist PolitikerInnen leider egal.
Ja, du kannst, das ist tatsächlich ein Punkt.
Wenn wir denen sagen, ja, aber die Daten eurer BürgerInnen werden da geklaut, dann sagen die, ja, was juckt mich nicht. Ja. Ich habe, also im Großen und Ganzen, auch wenn es jetzt sehr überspitzt ist, aber das interessiert die nicht wirklich. Die gewinnen keine Wahlen dadurch, dass die jetzt die Daten geschützt haben. Aber wenn die mehr Steuern einsammeln.
Ja, im Gegenteil. Also sie haben ja vielleicht sogar ein Interesse daran. Es gab zum Beispiel ein super interessantes Gespräch, was ich gestern geführt habe über das Grundeinkommen. Da ging es darum, dass das Finanzministerium, ist ein bisschen nischig, aber hat eine Studie gestartet zum Grundeinkommen. Und am Ende kam raus, dass eine Voraussetzung dieser Umsetzung des Modells wäre gewesen, dass man auf bestimmte Daten von Menschen verzichtet, weil die eben dann nicht mehr in den Sozialsystemen sind zum Beispiel. Mhm. Und das will der Staat nicht. Das heißt, es gibt ja eine Sensibilität dafür, wie wichtig Daten sind. Es stand, glaube ich, sogar wortwörtlich drin, dass das Öl des 21. Jahrhunderts.
Ja. Und das haben wir alles hergeschenkt. Ja. Wir haben nicht mal Datenzölle erhoben auf unsere schönen europäischen guten Daten, für die eigentlich Werbetreibende und so, die zahlen. Also man zahlt ja eigentlich auch, es ist so normal, dass man eigentlich dafür zahlt. Und wir schenken die Big Tech irgendwie eigentlich auch her.
Ja.
Was echt interessant ist, ich glaube, es war auch im Gespräch mit Theresia, ich wollte den Gedanken mal mit reinhauen, weil was ja, warum vielleicht PolitikerInnen da nicht so sensibilisiert sind, Big Tech gegenüber ist, weil Big Tech natürlich auch sehr gut darin ist, die Egos der PolitikerInnen zu streicheln und zum Beispiel einem Markus Söder, wenn der mal wieder einen McDonalds-Schleichwerbepost bei Instagram postet, dem massiv Reichweite zu geben. Ja. Haben wir uns gedacht, ist das nicht Lobbyarbeit, Lobbyismus der Plattform, Söder da auch mal schön sein Ego zu streicheln, was aber dann nicht in irgendwelchen Registern auftaucht. Das sind geldwerte Vorteile, die er dadurch bekommt. Die Reichweite, die hat einen Wert. Warum taucht das nicht irgendwo auf?
Ja, das ist ein super spannender Punkt, weil das ganze Internetprojekt ganz groß gesehen und gerade die sozialen Plattformen hatten ja mal das Versprechen, eigentlich das Internet zu demokratisieren, also Teilhabe zu haben. Und was ich so spannend finde, wenn du das erzählst, in mir kommt so ein Gedanke hoch von, während wir alle uns daran erfreut haben, dass das Internet jetzt demokratisch wird, ist heimlich eigentlich sozusagen immer mehr in die Richtung gegangen, sich vorzubereiten auf den Punkt, wo alle sagen, hey, ist ja unser Internet, das sind ja unsere sozialen Plattformen, was macht ihr eigentlich damit? Und in der Sekunde ist eigentlich schon quasi zu spät, wo wir dieses realisieren haben. Insofern ist ja die Erkenntnis der erste Schritt und der zweite Schritt ist natürlich zu erkennen auch, dass man im Prinzip die ganze Zeit vorbereitet hat, es nicht demokratisch zu gestalten. Und dann, ich glaube, der Hebel von Creatorn ist wahrscheinlich noch mal höher als der von den Nutzerinnen und Nutzern. Also eine Gewerkschaft ist immer die große Angst von den großen Unternehmen.
Das böse Wort mit G.
Ja.
Union Busting oder mit U in den USA. Sehr gerne Gewerkschaft, da muss man dann aufpassen, sonst wird da gebastelt. Ja. Aber das Ding ist, ich glaube, was wichtig ist, ist da auch dann gegenzusteuern. Aber das Internet ist so viel größer als die Plattform. Die wollen es dann gern verkaufen. Das ist ja, in anderen Ländern sind die ja da viel weiter. Ich glaube, das hat mir auch mal jemand, ich glaube in Vietnam oder so, auch im globalen Süden gibt es ja dann für viele, da ist ja Facebook das Internet, weil ja dann auch, oder in China wurde dann auch in diesen sehr wenigen, sehr krass kontrollierten, dass man denen alles in dieser einen App, dass man die schön natürlich dann auch nochmal ganz anders kontrollieren kann. Und was dazu ja führt, ist, es gibt ja eigentlich Gesetze, wenn wir Meta und Alphabet und TikTok und ByteDance und allen erlauben, dass die ihre Pubs immer größer und immer größer machen und dann, weil das so groß ist und so, sich jetzt mittlerweile ja massiv rausnehmen, sich über die Gesetze, die in dem Land, in dem dieses Pub steht, drüber zu stellen, was ja so ist, da frage ich mich dann schon, wieso es keinen nationalen Notstand und irgendwas, warum man nicht denen die Tür eintreten muss, wenn die einfach immer noch einfach uns ignorieren. Ich fasse es nicht, dass man auch das zugelassen hat, auch alles so vom Wettbewerb oder auch so Kartellämter, dass es überhaupt möglich ist, dass Big Tech sich ja ganz kalkuliert Sachen machen kann, die ganz klar eigentlich, und das wissen die ganz genau, gegen Gesetze verstoßen, dass die hier, um ihre AI zu trainieren, Bücher Torrent über Torrent illegal sich laden. Die wissen ganz genau, das ist falsch und das ist verboten, aber die können ausrechnen, wir werden, weil die Prozesse können wir mal schön über 10, 20 Jahre ziehen. Das heißt, irgendwann in 20 Jahren zahlen wir vielleicht dafür 5 Milliarden, was auch immer. Bis dahin haben wir aber schon 100 Milliarden verdient damit. Ja. Also Profit 95 Milliarden, was auch immer. Und dass das überhaupt möglich ist, dass das so langsam ist bei so extrem großen Sachen. Warum lassen wir das zu und nichts ändert sich gefühlt in diesen Dingen?
Es hat natürlich so viele Ebenen. Ich glaube, das macht es so schwierig. Also du hast diesen wirtschaftlichen Aspekt besprochen. Alleine aus wirtschaftlicher Sicht müsste man natürlich eine politisch größeres Selbstbewusstsein entwickeln. Aber es hat natürlich auch einen Erkennungsgrund, also ein Generationengrund. Ich glaube, dass dieses Gefühl für die Wichtigkeit davon, für dieses Gefühl von Identität findet auch im Internet statt. Identität definiert sich auch über die sozialen Plattformen.
Weil das verstehen die ältere Generationen. Weil die wollen, dass wir das so machen. Das war ja nämlich auch eine der Erkenntnisse, fand ich echt gut, habe ich auch so nicht drüber nachgedacht, dass eigentlich es diesen Generation-Clash nicht so wirklich gibt.
Ja.
Das war halt eher die Adaptionsgeschwindigkeit der verschiedenen Generationen war in den Jahren jetzt nicht gleichmäßig, aber im Endeffekt sind wir jetzt irgendwie alle überall so und meine Eltern gucken irgendwie teilweise in manchen Phasen sogar mehr auf YouTube als ich.
Absolut,
und
meine Mutter ist aktive Nutzerin meines Netflix-Accounts.
Und das Ding ist so, dass wir aber denken und wir sind so und die Generation noch kleiner und hyper individualisiert und da kommen wir wieder, weil Meta will uns ja, sagen die ja auch, der will uns Freunde verkaufen, AI-Freunde und der muss uns ja erstmal drauf vorbereiten. Das ist ja auch, man darf nicht unterschätzen, Mark Zuckerberg spielt das Long Game und der will uns ja AI-Freunde verkaufen, sagt er. Deswegen muss er uns jetzt über Jahre immer weiter, noch weiter vereinsamen, hier Male Lonely, hier Epidemic und so. Mhm. Das sind ja Beobachtungen. Stimmen die wirklich oder will er, dass wir das denken, damit er dann die Lösung parat hat, um uns Freunde zu verkaufen? Deswegen, wir müssen da wirklich uns fragen, wenn wir jetzt auch generell solche Narrative und so irgendwie auch immer wieder aufnehmen von denen, nur weil die die setzen, bringt das uns was? Ich glaube nicht. Und dann eher gegensteuern, sagen, wir setzen uns wieder mehr in Cafés, wir legen statt noch weiter Doomscrolling, weil man muss ja verstehen, warum wir das machen. Und Doomscrolling ist jetzt nicht nur schlecht für deine Augen, aber wenn du halt weißt, wenn du weiter doomscrollst, wird Meta die Demokratie aushebeln. Ja, dann überlege ich mir das vielleicht nochmal und lese dann doch ein Buch und unterstütze meine lokale Buchhandlung.
Das stimmt. Im Prinzip ist es total einleuchtend, was du sagst. Ich kann mir schon vorstellen, dass es dennoch ja ein, also dass die Möglichkeit zum Beispiel für eine ältere Generation, sich davor zu schützen, weil man es anders kennt, einfacher ist als für eine Generation, die quasi mit dem Smartphone in der Hand groß wird. Also diese Trennmöglichkeit davon, dieses Abkapseln, das meine ich eben auch mit diesem Identitätsgefühl. Die Plattformen wollen das zwar, aber es führt ja, also es hat ja auch was Gutes, dass wir in der Lage sind zu differenzieren zwischen einer digitalen Identität und einer analogen Identität. Diese hybride Generation ist ja am Hebel. Das heißt, das Verständnis dafür, wie tiefgreifend digitale Identität in unseren Alltag greift, ist vielleicht gar nicht so da. Weil es für junge Menschen einfach nicht so leicht ist, diese Trennung zu haben, weil sie es nie anders gelernt haben.
Ja, warum haben sie es nicht anders gelernt? Kleiner Spoiler, weil wir einfach viel, viel, viel zu wenig in die Ausbildung und in die Bildung junger Menschen investieren, weil wir viel, viel, viel zu wenig in dritte Orte, an denen die, ich wohne in Köln, ich sehe ja die Kids, wenn sich Leute aufregen, ja, und die sind dann so laut, ja, wohin sollen die denn gehen? Ja. Natürlich hängen die dann irgendwo da ab auf der Straße, weil da können die nicht und da kostet was, da kostet alles was. Es ist versäumt worden und man muss sich das halt jetzt erstmal eingestehen. Das nagt dann sicher am Ego von vielleicht PolitikerInnen, die sagen, ja, aber wir haben doch das im besten Interesse gemacht. Vielleicht damals, ja. Und jetzt müssen wir es eingestehen, dass das vielleicht eine Fehleinschätzung war. Ihr könnt nicht unbedingt was dafür, aber jetzt müssen wir massiv mit dem Hinterkopf, was das an größeren Auswirkungen auch hat, umdrehen und viel, 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 viel mehr investieren in die so kritisches Denkvermögen auch und so. Jetzt nicht einfach nur, dass die ein iPad bedienen können, das rettet die Welt nicht, aber dass die auch mehr verstehen, warum die jungen Leute auch nicht den ganzen Tag Doom scrollen sollten, sondern Spaß dran haben sollten, ein hybrides. Ich glaube, wir kommen gar nicht drum rum, ein rein analoges oder ein rein digitales will ich ja auch nicht.
Ja.
Aber wie wir alle gemeinsam an hybriden Lebensrealitäten auch arbeiten können.
Ich glaube, das ist ja ein super wichtiger Punkt, was du ansprichst. Also ich verstehe ja auch gar nicht, dass du sagst, kill it all, schalt das Internet ab, sondern es kommt ja
aus... KritikerInnen würden das natürlich direkt so drehen, ja, du willst alles abschalten.
Ich verstehe es total als eine Sehnsucht eigentlich, dass das Versprechen, was man eine Zeit lang hatte, was das Internet vermeintlich geboten hat, dass man sich wünscht, dass es so ist. Also dieses Demokratische und dass man die Möglichkeit hat zu wählen zwischen analog und digital und dass die Wahlfreiheit größer ist.
Für mich persönlich habe ich das geschafft, weil ich mich aber halt sehr, sehr viel damit beschäftigt habe und wie ich gesagt habe, weil ich eben auch nicht digital detoxe und Ding und denke, ja, weiß ich nicht, warum auch immer ich das machen sollte. Ich habe schon verstanden, dass es jetzt auch nicht schlimm ist, mal ein, zwei Videos und so zu gucken, aber warum es wichtig ist, wegen noch viel mehr Gründen, nicht jetzt da so zu verfallen, warum es wichtig ist, wenn ich jetzt ein Buch lesen will und auch nicht vielleicht nur daheim rumsitzen, sondern mich auch ruhig mal in einen Café und da mit der Bedienung dann halt sonst vielleicht auch mal eine Minute noch zu quatschen, was das alles dann noch an Auswirkungen auch hat und das mehr zu verstehen, aber das das will ja Big Tech dann auch, die Stadt, wir zu viel Bildung haben von komplexen Zusammenhängen. So, dass alles muss in Short, alles muss kurz und einfach erklärt werden. Wir müssen den jungen Menschen das komplexere Denken beibringen. Aber das, ich glaube, das können andere dann nochmal besser.
Ich frage mich so ein bisschen, Nostalgie, ist das vielleicht ein Merkmal von älteren Generationen, vielleicht auch älter als wir es sind, aber wünschst du dir manchmal das Internet von vor 15 Jahren zurück?
Ich glaube, ich bin da richtig krass, was heißt eine Ausnahme, aber ich habe da so einen recht pragmatischen Blick drauf. Ich kann die Zeit nicht zurückdrehen, das geht nicht. Ich bin auch froh, dass es diese Technik nicht gibt, Also überhaupt darüber nachzudenken, ist mir, das ist einfach sinnlos, Zeitverschwendung. Mhm. Und ich will auch nicht so unfair, das ist dann eher das Emotionale, irgendwie das, ich will nicht auch unfair meinem Vergangenheits-Ich, der Vergangenheit, den Vergangenheitsmenschen eigentlich auch sein, weil wir wussten vor 15, 20 Jahren, als wir irgendwie dann von Studi SchülerVZ zu Facebook gegangen sind, nicht, was Mark Zuckerberg in 20 Jahren machen will. Mhm. Das wussten die nicht, ich bin denen nicht sauer, ich beneide die auch nicht, was auch immer da drum. Schön für die, dass das da so war. Ich glaube, es kann auch wieder besser werden. Ich will dann lieber mich um konkreter drum kümmern, aus den Sachen, die ich dann gelernt habe, die vielleicht jetzt auch einfach besser machen, anders machen. Also ja, sehr, sehr pragmatisch dann irgendwie auch und versöhnlich.
Ich meinte auch vor allem so diesen Zugang zum Internet, also dieses Überschaubare, dieses, wie man halt als NutzerIn letztlich sich da bewegt, das ist alles so.
Es geht ja immer noch.
Es war so sortiert.
Du musst ja nicht. Das Ding ist ja, dass du denkst, du, da ist so viel, das ist, weil wir, hatten wir, glaube ich, ja auch, also weil sich die Leute sind gemütlich geworden, die wollen halt, dass es in deren Feed reingespült wird und sonst ist es nicht da. Die Sachen sind immer noch da, die waren vorher auch dann da. Ihr habt euch das irgendwie nur, ihr habt nur verlernt, auch mal den Arsch hochzubekommen und halt eben dann die Fernsehzeitschrift oder so auch mal mit ein bisschen weniger genügsamer dann irgendwie auch zu werden, die Aufmerksamkeit, die man hat, auch bewusster auszugeben, zu investieren. Das bringt nichts, das zu verstehen, dass den gleichen Joke, das gleiche Short jetzt in der 20. Version nochmal zu gucken. Vielleicht einmal, ist es vielleicht auch mal witzig, so ein Trend, wenn das immer alle gleich machen, aber das zu verstehen, das bringt nur den Plattformen was. Befasst euch auf YouTube, gibt es das. Es gibt auch in den ARD, in der ARD-Mediathek, auf ZDF, im ZDF, seit dem Rebranding, weiß ich nicht, was man sagt.
Ich glaube, es ist im ZDF, wenn es im Fernsehen ist. Ah, okay. Und es ist auf ZDF, wenn es in der Mediathek ist.
Tut uns leid, die vielleicht dann zuhören und sich da jetzt angegriffen gefühlt, aber es ist noch kompliziert. Wir geben uns Mühe. Aber investiert Aufmerksamkeit bewusster, weniger Verschiedenes, weil ihr könnt noch, man muss da immer so ein bisschen dranhängen, noch geht das, dann macht's bitte auch.
Das macht
keiner
die Hoffnung.
Zwingt euch.
Das macht die Hoffnung.
Das macht mir Hoffnung, dass das auch wirklich noch geht und dass es dann nicht, dass der Einfluss von diesen Dingern eigentlich dann doch aufhört, wenn man das weglegt und einfach wieder mal so ein bisschen die Augen öffnet. Ich weiß, das ist privilegiert und so, ich weiß, das ist dann auch nicht die Schuld von Menschen, die abgehängt sind. Dann, deswegen sage ich, aber brauchen wir auf der anderen Seite genauso, dass investiert wird in dritte Orte, an dem auch die Menschen, wenn sie das Handy weglegen, auch wirklich hin können. Und wenn wir auch hybride Modelle im Internet sowas schaffen, unabhängig von Big Tech, ist das ja auch schon mal gut. Und das ist ja dann der Auftrag von irgendwie öffentlich-rechtlich oder Stiftungen und gemeinnützige und zivilrechtlich oder zivilgesellschaftliche Organisationen, die auch viel daran arbeiten, ehrenamtlich. Was ich wirklich manchen Leuten dann rate, ich meine, was mir Hoffnung macht, es gibt wirklich viele, und das gibt es in allen Ecken ehrenamtlich, wo man sich engagieren kann.
Ja.
Und wenn ihr eigentlich so viel Zeit habt, so viel am Handy dann zu sein, wenn ihr da hingeht zu den ehrenamtlichen Angeboten, habt ihr eigentlich genauso viel oder eigentlich viel mehr Kontakt mit anderen Menschen und einen echten und erfahrt auf jeden Fall auch mehr Selbstwirksamkeit und lernt dann vielleicht auch nochmal neue Perspektiven irgendwie auch zu haben. Also eine lokale Tafel kann ich mir sehr gut vorstellen. Wer auch immer das hört, die würden sich freuen, wenn ihr sagt, auch mal committen und ich komme halt einmal vorbei und dann mache ich einen Insta-Post davon in meiner Story. Enge Freunde poste ich das, aber habe ich dann auch gemacht. Mal über ein Jahr, jeden Freitag ein paar Stunden dahin zu gehen.
Ja.
Wenn ich schon die 4-Tage-Woche habe, dann kann ich da ein paar Kisten schleppen.
Urs, ich danke dir sehr für deine Zeit.
Jetzt haben wir echt über Gott und die Welt geredet.
Ja,
ich hoffe, wir haben uns nicht vom Stöckchen ins Dinge hier gekommen.
Nein, ich danke dir sehr für deine Zeit.
Hab mich gefreut. Danke für die Fragen und das coole Gespräch.
Was also bleibt nach dieser 1-Stunde Gespräch?
springen wir zum Abschluss noch einmal auf die Bühne der Republika 2025.
Das ist so einfach krass, wenn man jetzt auch eigentlich zurückguckt, wieso man das überhaupt Facebook, Meta, einfach so durchgehen lassen hat. Also dass man einfach sagt, ja, ihr dürft einen Service aufbauen und dann freuen wir uns, wenn ihr das natürlich nutzt, wenn ihr da auch quasi kommerziell das auch nutzt und das aufbaut und das einbindet. Und dann nehmen wir euch aber einfach das alles wieder weg. Wir ändern den Algorithmus, wir ändern das alles über Nacht. Wir verzerren auch den Wettbewerb komplett dadurch, dass man das alles so durchgehen lassen hat. Wieso? Wo sind die ganzen Leute, die sich darüber aufregen mit Reichweite?
Oos blickt mit Sorge auf die Entwicklung der sozialen Netzwerke. Und er hat einen klaren Appell. Was es braucht, ist vor allem mehr Aufmerksamkeit. Eine gesellschaftliche Sensibilität dafür, dass die großen Plattformen mit ihren Geschäftsmodellen oft gegen die Interessen ihrer NutzerInnen und CreatorInnen handeln. Und es braucht den politischen Willen, um Big Tech klare Grenzen zu setzen.
Ich weiß, dass dann auf den kleineren Bühnen wahrscheinlich und auf den Republikas dieser Welt auch super wichtig, aber das finde ich einfach so krass, dass das in der breiteren Menge oder in der breiteren Gesellschaft dann eben funktioniert, dass Meta das schafft, dieses sauber Ding-Image irgendwie immer wieder hinzubekommen. Die machen viel Scheiße, aber irgendwie sind wir alle noch da. Irgendwie sind wir alle noch auf Meta, auf den Services. Und wenn die sagen, wir wollen jetzt eure Daten zum Training benutzen, dann sagen alle, ja, okay. Und dass sie uns im Endeffekt ein paar Wochen Zeit gibt, um ja oder nein zu sagen, ja, ist auch okay.
Im Gespräch nennt Oos zentrale Probleme und Bedrohungen. Er beschreibt die Möglichkeit, dass Meta versuchen könnte, durch KI-gestützte Werbeplatzierung und die Erstellung dieser Inhalte die gesamte Wertschöpfungskette für sich zu beanspruchen. Oder wie Plattform, anders als der Begriff soziale Medien es suggeriert, nicht den Austausch fördern, sondern Menschen möglichst lange an sich binden wollen und sozial eher abschneiden. Avatare und KI-generierte Inhalte der Plattform sollen dann echte soziale Interaktion ersetzen. Dazu kommt die Frage nach unseren Daten. Daten sind zur wertvollsten Ressource des 21. Jahrhunderts geworden. Doch woher diese Daten kommen und was mit ihnen geschieht, bleibt oft intransparent, wird regelmäßig verändert und politisch zu wenig reguliert. Für CreatorInnen bringt die Abhängigkeit von Meta und Co. noch eine weitere Herausforderung. Wechselnde Algorithmen, unvorhersehbare Regeländerungen, ständiger Druck zur Produktion. Anders als YouTube verzeihen andere Plattformen keine längeren Pausen, was zur Erschöpfung, zum Ausbrennen, wie Oos sagt, führt. Und die Monetarisierung, die ist kaum fair verteilt und hat immer die Plattform und die Werbetreibenden im Fokus, aber nicht die CreatorInnen. Was also braucht es?
Ich glaube, es gibt doch dieses Meme, hard to swallow pill. Es gibt, glaube ich, ein paar, die hat man vermieden über all die Jahre. Es ist auch aus der Branche, aus der ich komme, es ist kein Recht darauf, Reichweite und für immer die gleiche und dass du damit für immer davon leben kannst und viel leben kannst. So, das ist schon mal ein Problem. Alle wollen alles machen, alle sind über Nacht Influencer und das ist alles Bullshit. Wir müssen uns da, ein paar sollten vielleicht einfach mal aufhören, ein paar sollten mal sagen, ich konzentriere mich auf andere Sachen und die weitermachen, dass wir das ordentlich mal ein bisschen aufstellen, dass die dann nämlich auch davon besser leben können, weil dadurch, dass so viele die Inhalte machen, können die Leute alle nicht davon leben und das ist, ich glaube, das wäre schon mal wirklich ein guter Anfang und wir haben wirklich große Lust und ich glaube, es hat einfach sehr lange gedauert, dass wir den wahren Übeltäter vielleicht das auch akzeptiert hat, dass wir alle gemeinsam gegen Meta, also kann ich so sagen, ich glaube, Meta ist von all denen eigentlich so mit der größte Bösewicht eigentlich, den wir alle gemeinsam angehen müssen. Wer Bock hat, meldet euch.
Es braucht vor allem wieder mehr Wettbewerb zwischen den sozialen Netzwerken. Stellen wir sie uns noch einmal, wie im Gespräch mit Oos, als digitale Pubs vor. Eben wie soziale Orte, wo wir uns gerne hinbegeben, ein digitaler dritter Ort. So wie es eben die Bar oder der Park im analogen Leben sind. Diese sollten verlässlich sein, mit nachvollziehbaren Regeln und offenen Türen, auch zu anderen digitalen Räumen. Und mit der Freiheit, sich über vermeintliche Differenzen hinaus auszutauschen. Denn vielleicht sind die Unterschiede und die Gräben zwischen Generationen, politischen Einstellungen und sozialen Umfeldern gar nicht so groß, wie Meta und Co. es suggerieren. Und nicht zuletzt, es braucht den Sprung ins Analoge. Mehr echte physische Begegnungsräume, mehr Konzerte, mehr Bühnen, mehr Bücher. Denn je mehr unser soziales Miteinander außerhalb des Internets stattfindet, desto weniger Macht hat Big Tech über unseren Alltag. Also die eigene Aufmerksamkeit zielgerichteter verteilen. Und für CreatorInnen ist es dann möglich, eine nachhaltige Karriere zu haben, wenn sie auch jenseits der Plattform unterstützt werden. Und trotz der intensiven Auseinandersetzung mit den Geschäftsmodellen von Big Tech merkt man Oos eines an. Er hat noch eine Menge Hoffnung, dass soziale Netzwerke immer noch ein Weg sein können, das Versprechen an ein demokratischeres Internet zu erfüllen. Das war's mit dieser Folge vom Republikast. Schön, dass du dabei warst. Noch mehr Gespräche mit spannenden Menschen, mit denen ich auf der Republika 2025 in Berlin gesprochen habe, hörst du in den anderen Folgen dieses Podcasts. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann abonniere ihn doch und lass gerne eine Bewertung da. Mein Name ist Jonas Ross und ich freue mich, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Bis dahin, alles Gute, ciao.